SWR 1, 30 Jahre Hitparade. History.
Top 1000 X, die Mutter aller Hitparaden. Friedemann Leinert war Moderator, Redakteur bei SDR 3. Was war denn dein erster Eindruck, als du so spitz gekriegt hast, dass es da so eine Hitparade, so eine Dauerhitparade geben soll?
Oh, ich fand das eigentlich ganz spannend, weil es war eine gute Idee. Damals war das relativ neu. Ich glaube, kein Sender hat sowas gemacht. Und die erste Hitparade war ja entwickelt von Stefan Siller und Thomas Schmidt.
Ne? Ganz genau, die beiden, ja.
Und das war eigentlich ein Riesenerfolg. Am Anfang war natürlich so, dass unsere Sendungen dann nicht stattfanden.
Was war deine Sendung damals?
Die Sendung, die ich betreut habe, war eigentlich generell Treff nach zwei.
Das war eine Musiksendung von 14 bis 16 Uhr, oder wie war das?
War 14 bis 16 Uhr, die habe ich damals entwickelt. Und dann kam später Matthias dazu und Michael Branek hat sie teilweise auch moderiert.
Interessant auch, am Tag der Hitparade gab es den kürzesten Treff aller Zeiten, weißt du das noch, den hast
das
du moderiert?
Das weiß ich noch ganz genau, ich glaube, das war eine Minute oder so.
Nee, 14.03 bis 14.08 Uhr.
Oh, super. Ja, ja,
du
klar.
Konntest dann, einen Song spielen, oder?
Ja, kurz Ansage und dann war ein Song und dann ging es los mit der Hitparade. Top 1000 X war das, ne?
Top 1000 X, ganz genau. Die längste Hitparade der Welt. Sie haben rund um die Uhr zu zweit moderiert.
Genau.
5 Tage, glaube ich, am Stück. Und dann war dieses große Finale dann im Park von der Villa Berg.
Richtig.
Hast du damit gerechnet, dass das so ein Hörerfeedback, eine derartige Resonanz gibt?
Eigentlich schon, weil da lief dann Musik, die die Leute hören wollten. Ne? Im Gegensatz zu dem, was wir teilweise gemacht haben.
Das heißt, also, du hast Musik gemacht, die die Leute nicht wollten?
Nein. Nicht unbedingt. Ich habe ja Hitparaden auch gespielt. Aber so generell im Ganzen, im Programm, da hat man dann gemerkt, da laufen dann plötzlich auch Sachen mit längeren Gitarren-Solis. Da lief dann mal eine lange Pink Floyd-Nummer und so weiter, die natürlich im Tagesprogramm damals gar nicht stattfanden.
Genau.
Vielleicht im Schlafrock mal nachts oder so.
Ja, die
Aber das wollten die Leute mittags um 1 hören oder um 12 oder morgens um 9. Ja? Also das war halt das Publikum damals.
Ja, und das war ja ein Event, so muss man es ja eigentlich sehen. Wenn man das immer machen würde, wäre es vielleicht anders.
Furchtbar.
Ne? Das geht nicht.
Klar,
ne?
Das geht nicht.
Was hat dich am meisten überrascht an dieser Hitparade?
Überrascht hat mich eigentlich nichts, weil es war eigentlich klar, wer da vorne dann der Sieger wurde damals.
Das war dir klar?
Natürlich, das waren ja die großen alten Bands, logisch. Ja. Wer spielt denn heute noch live auf den großen Bühnen dieser Welt? Das sind ja nicht die Youngsters. Auch teilweise, aber nicht in diesem Umfang. Ja, Rock'n'Roller mit 70, die stehen ja immer noch auf der Bühne, Mick Jagger, das ist ja ein Wahnsinn. Wie alt ist der, 76,
ja,
78?
Ja, ja.
Und der Schlagzeuger ist über 80. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und die begeistern unten im Publikum auch Jüngere. Nicht nur Ältere, auch Jüngere. Und das war damals schon so ein bisschen. Ja, und es war ein bisschen revolutionmäßig irgendwo. Die Situation war ein bisschen anders, war ein bisschen mehr Aufruhr. Die Musik war ein bisschen aufgeregter als die Musik heute. Und sie war nicht so vergleichbar. Du konntest Genesis nicht mit Yes vergleichen. Du konntest irgendwie eine Rock'n'Roll-Band nicht mit der anderen Band vergleichen. Es war total unterschiedlich. Und dann kam noch die amerikanische Musik dazu, wie die Eagles, ja. Und die ein bisschen softer waren und ein bisschen breiter fürs Publikum. Also es war schon sehr eine unterschiedliche, tolle Zeit eigentlich, weil die Bands unterschiedlicher waren als heute.
Die Frage ist ja immer, wenn man so eine riesen Hitparade gemacht hat, macht man das nochmal? Wie war denn dein Rat damals? Hattest du gesagt, hey Freunde, wir machen das weiter? Oder habt ihr gesagt, einmal ist gut?
Einmal ist gut, fand ich. Aber die Idee mit der Top 1000D, die Hitparade,
2000D.
Top 2000, genau. Top 2000D, die Hitparade zur Wiedervereinigung, da war ja gerade die Mauer gefallen. Und das war eigentlich ein gutes Konzept, fand ich interessant. Dann mit einem Sender, der in der DDR damals der Jugendsender war. Die ganze Jugend in der DDR hat diesen Sender gehört. In Berlin. Und war ja ausgestrahlt in der ganzen DDR. Bis Görlitz, bis an die polnische Grenze. Also im Prinzip war das eine tolle Idee, sowas zu machen mit zwei unterschiedlichen Funktionen, auch von der Sendung her und von den Leuten, die es machen. Und dann natürlich auch noch die Mischung, ich war ja in Berlin, durfte in Berlin moderieren mit dem Thomas Schmidt und zwei Leute aus dem Osten bei uns. Das war ein gutes Konzept.
Genau, das war ja in Stuttgart war es der Günter Schneidewind, der aus dem Osten kam und Uwe Wassermann.
Genau.
Und du warst im Osten und der Thomas Schmidt, genau. Thomas Schmidt mit Marion Brasch und du mit dem Lutz Bertram seiner
genau,
Zeit.
Genau, dann
ne?
war der Thomas Hansch war auch noch dabei.
Nee, Michael Hansch.
Michael Hansch als Aufpasser.
Echt?
Nein. Generell, wenn ich so im Nachhinein das betrachte, wie wir uns da aufgespielt haben, inklusive meine Person, da war schon ein bisschen überheblich. Nach dem Motto, die kommen jetzt da und erklären ihnen jetzt mal, wie es Radio geht.
Warst du denn jemals vorher in der DDR?
Ja, ich war vorher in der DDR. Ja. Und zwar war ich 1977 in der DDR als Musiker. Mit einer englischen Band habe ich da gespielt und habe das Land durchs ganze Land gefahren. Haben gespielt von, was weiß ich, Markneukirchen bis Weimar, Görlitz, Dresden, Leipzig, überall.
Was hast du damals für einen Eindruck gehabt von der DDR?
Das war unglaublich schwierig. Du warst ja immer auf der Bühne. Du wurdest ja bejubelt, weil du mit eine westliche Band warst. Das war also kein direktes Verhältnis zum Publikum. Ich bin halt einmal nur fast in den Knast gekommen, weil ich einen Overall anhatte, der irgendwie ein Militärabzeichen hatte. Irgendwie von Holland, irgendwie Fliegeranzug oder so. Mhm. Man hatte damals so Overalls an. Ne? Und ich hatte einen auf der Bühne an und dann haben sie mich gleich, die Fobos, ne, glaube ich, ja. Haben mich gleich von der Bühne geholt. Das war in Görlitz. Und wenn wir in die Halle mussten, in Görlitz, mussten wir, also wenn wir hinten rein wollten, mussten wir erst nach Polen, ja, über die Grenze und dann wieder in die DDR. So war das da, also, weil es ganz eng an der Grenze war. Also es gab witzige Momente. Und deshalb wollte ich eigentlich auch nach Berlin damals. Mhm. Stand ich zur Disposition, als wir hier die ganze Geschichte verabredet haben, sagen, wer geht denn jetzt? Leinhard, geh du rüber. Die anderen wollten ja hier bleiben. Matthias wollte hier bleiben und Stefan wollte hier bleiben. Und da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mal rüber. Ja, und Thomas ist da mitgekommen. Und dann, als wir den ersten Tag in diesem Sender waren, das war halt so typischer Backstein, rotes Backsteingebäude, ja, mit langen Gängen. Also schon so ein bisschen knastmäßig, ja. Und das war schon ein bisschen bedrückend. Also für mich damals war das irgendwie, huch, wo komme ich denn jetzt hin? Und dann die Aufnahmestudie, riesig groß, alles mit so vertäfelten braunen Holzwänden, alles vertäfelt, riesige Hallen, wo dann irgendwo in der Mitte ein Tisch stand mit den Mikrofonen. Und mhm. Riesig groß alles. Ja.
Ja, klar.
Und zur Toilette irgendwie 1 Kilometer.
Ja, es war eine andere Zeit. Ich habe ein akustisches Beispiel von damals. Lass uns mal hören.
Wir counten uns hoch zur Nummer 1 der deutsch-deutschen Megacharts. Wir sind jetzt bei Platz 423 in the year 25. Lutz Bertram und Friedemann Leinert, seid ihr da?
Ja.
Jungs. Ja. Jungs, habt ihr denn mal ein bisschen geschlafen? Nicht, dass ihr wieder klingt wie aus dem Kanister.
Du, ich meine, ja, haben wir schon, ne, Lutz, oder?
Ja, natürlich. Ach, ausgezeichnet sogar.
Das ist unglaublich.
Jetzt pass auf, ihr habt hier auch die Liste vorliegen, ja?
Natürlich.
Wir können euch auch doch mal den nächsten Titel haben, muss man euch den anderen aus der Nase ziehen.
Bonnie Tyler.
Ja, so war das damals. Ihr habt immer Übergaben gemacht, gell? Wenn die in Stuttgart fertig waren mit ihrer Moderationsschicht, dann haben kurz mal alle vier zusammengeredet und da gab es dann mehr so oder minder lustige Situationen, sage ich mal so. Ne? Und was es damals auch gab, ist das, was viele heute gar nicht mehr kennen, Faxe.
So, jetzt wird sich unser Bio-Reiswolf Friedemann mal durch einen Berg Faxe fressen, die sich in der letzten Stunde hier so angesammelt haben. Wir arbeiten erstmal am Stück ab. Bitte, Massa!
Ja, jetzt geht's los hier. Was haben wir denn? Brigitte Deutschmann aus Stuttgart grüßt Familie Deutschmann in Rostock. Das war doch schon was. Onkel und Cousine. So, was haben wir denn noch? Eine Meldung für die Toten Hosen-Fans. Und zwar ist diese Gruppe bei einem Konzert in der DDR nächste Mittwoch am 29. August Schwerin. Dann habe ich ein Telex vor mir liegen. Liebes Team von Top 2000D, zu Ihrer Sendung möchte ich Ihnen gratulieren. In einer Zeit, in der wir endlich trennende Grenzen überwunden haben, macht Ihre gesamtdeutsche Hitparade eines besonders deutlich. Musik kennt keine Grenzen. Sie war und wird immer ein verbindendes Element zwischen den Menschen sein. Damit auch die letzten Stunden für Sie und Ihre Zuhörer weiterhin vergnüglich bleiben, möchte ich mit einem anregenden Tropfen aus meiner Heimat Gengenbach einiges dazu beitragen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Wolfgang Schäuble, Bundesinnenminister. PS, der anregende Tropfen ist auf dem Postweg unterwegs. Trinkst du was?
Ich bin eher Bierfreund.
Achso,
eher doch der Bierfreund. Gut.
So, und dann gibt es ab 18 Uhr eine Top 2000D-Fete bei Volker Trenz in Winnenden. Mensch, Lutz, was habe ich denn hier? Was habe ich denn da für einen Fax? Für Friedemann. Hi, Bub, ich weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst. Das ist mein Mädel.
Ja?
Ja, das ist Ilona, du. Die hat mir hier... Alles Liebe. Ja, wunderbar. Ach, wenn du mir einen Gruß durchsagst, kriegst du auch was. Ja, ich sag einen Gruß durch. Hallo.
Tja, die Ilona. Guck an.
Das wusste ich alles nicht mehr. Ist ja irre.
Wusstest nicht, dass Ilona dir geschrieben hat?
Nee, das habe ich vergessen.
Und der Innenminister Schäuble?
Du, habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf.
Und die Flasche Wein nie bekommen?
Wahrscheinlich nicht.
Toll, dass halt der Innenminister sich da einschaltet. Also das finde ich
mal sehen.
Ganz beachtlich.
Ja.
Du hattest einen sehr interessanten Partner, Lutz Bertram. Das war einer der Star-Moderatoren damals bei DT64, blind. Und hatte so eine etwas, ich sag mal so eigene Art. Wenn man das hört, wie er spricht, ist das für uns sehr ungewöhnlich eigentlich.
Na, er war sehr forsch, kann man sagen, und mikrofongeil, sozusagen, ja. Weil er immer was sagen wollte, ist ja auch okay und so weiter. Und ich wollte ihn da nicht weiter stören, nur er hat dann irgendwann mal so politische Statements abgegeben. Und wenn man jetzt im Nachhinein weiß, dass er mit der Stasi zu tun hatte, dann war das natürlich, also ich hatte damals irgendwie ein komisches Bauchgefühl, muss ich sagen. Nicht, dass ich da irgendwas gewusst hätte, ja. Aber du hast ja manchmal so ein Gefühl, wenn dir jemand gegenüber sitzt und jeden Morgen und so, nun, der hatte immer eine Sonnenbrille auf und du konntest ja nicht in die Augen gucken. Ich hatte ein komisches Gefühl mit dem Typ.
Ja,
Romeo. Es war auch ein Kampf. Mhm. Es war ein Kampf mit ihm im Studio. Das muss ja irgendwie auf Gegenseitigkeit beruhen, ja? Wenn du mit jemandem arbeitest. Im Studio, gerade wenn du moderierst und so weiter. Und mit Musik zu tun hast, ist ja alles emotionale Geschichten. Und bei ihm war das irgendwie eine ganz kalte Nummer.
Ja? Das heißt, du hast diese Stunden, Schichten, wie lang war so eine Schicht? 6 Stunden?
Ich glaube 6 Stunden,
ja. Das war dann echt immer anstrengend für dich auch,
ne? Es war anstrengender am Morgen, weil ich bin nicht so ein Morgenmensch, weißt du? Wenn wir morgens um 6 Uhr angefangen haben, da war ich schon ein bisschen muffelig, ja, und habe mir reden lassen, weil der war schon voll drauf, ja. Der war schon seit 4 wach.
Ja, aber es war...
Thomas Schmidt hat es ja einfacher gehabt.
Mit der Marion.
Lutz hat sie ja damals zum Sender geholt. Und die ist dann später auch aus allen Wolken gefallen, als er erfahren hat, dass er für die Stasi gespitzelt hat.
Der Günther Schneidewind auch. Der hat es nicht gewusst. Die waren gute Freunde. Und der hat mir erzählt, er war richtig geschockt. Vor allem, weil du ja dann selber gleich in ein komisches Licht kommst. Wenn dein bester Freund Stasi-Spitzel ist, ja, ist es gut möglich, dass du es vielleicht auch bist, ja. Du kommst sofort in so einen Geruch, in so einen Zusammenhalt. Und das ist ganz schwierig. Aber gut, die Geschichte hat sich dann auch irgendwann erledigt. Der ist aufgeflogen, ne?
Ja, ja, klar.
Ja.
Musste dann den Sender verlassen.
Genau.
Und die Marion war dann später bei Radio 1, glaube ich, oder beim RBB.
RBB, kann
RBB
sein.
RBB
ja.
War sie
genau,
später.
Kultur, glaube ich, genau, in dem Bereich. Genau, ja, ja, genau. Klar. Und Lutz Bertram ist heute Berater, wie so viele.
Ach so.
Die Top 2000D war jetzt auch musikalisch was ganz anderes als die Top 1000X, weil ja auch der Musikgeschmack von Ost und West so aufeinander prallte. Wie unterschied sich der denn aus deiner Sicht?
Naja, es waren natürlich viel DDR-Bands im Gespräch, wie City und Pudis und Karat und so solche Geschichten. Aber es waren auch dann Bands wie Depeche Mode ganz weit vorne, Sinead O'Connor, alles, was so ein bisschen Tristesse, ja, grau und ein bisschen wehleidig. So. Also sag mal so, die lustige Nummer war es nicht. Tote Hosen waren natürlich auch dabei, sicherlich. Ja. Aber so, sagen wir mal, das, was wir so aus der amerikanischen Popmusik kannten, war da nicht so.
Ja, ja, ich habe hier gerade die Top 5. Also Nothing Compares to You ist 1, Second Brothers in Arms, Stairway to Heaven,
ja.
Enjoy the Silence, Depeche Mode, Wish You Were Here, Leningrad.
Ja,
jo,
genau.
Dann ist man auch bedient.
Ja,
ne?
Ja. Genau. Das ist so die eine, so ein Level gewesen.
Ja.
Ne?
Wobei die DDR-Bands nicht vorne platziert waren in dieser Hitparade, weil ich habe es jetzt so interpretiert, dass die gar keine Lust hatten, das immer zu wählen, weil sie es ja eh seit Ewigkeiten hören.
Natürlich,
ne?
Die waren, es gab ja sonst nichts anderes live, also bis auf die paar Bands, die dann dort gespielt haben in der DDR damals, als wir auch drüben waren. Da hatten wir auch Fernsehsendungen und da waren so komische englische Bands, die kein Mensch kannte. Ja? Also warum die da gespielt haben, weiß ich nicht.
Ja, vielleicht kamen sie nirgendwo anders was gekriegt. Ne?
So kann ist
auch
es.
Sein,
ne?
Ja. Du hast irgendwann das Radio hinter dir gelassen und bist Musiker geworden. Was machst du genau?
Musiker war ich ja schon immer, das habe ich ja nie abgelegt. Auch bevor ich zum damaligen Radio 3 hieß das, glaube ich, oder?
Mal ja.
Südfunk.
SDA 3, es hat immer viele Namen gehabt,
Die dritte Welle war auch noch dabei.
Ach was,
ja, ja.
Das kenne ich nicht. Das muss ganz früh gewesen sein.
Ja, das war, da war so ein Aufkleber mit 3 Wellen, wie ein Freischimmerabzeichen, weißt du? So.
Auch schön. Dritte Welle. Ah. Okay, also Musiker. Was machst du genau als Musiker?
Ich bin nicht nur Musiker, ich bin ein Teil Unternehmer. Ich habe ein eigenes Plattenlabel, Blue Flame Records, wenn ich das sagen darf. Und Musikverlag und verpflichte Künstler bei uns. Die verlizenzieren wir in die ganze Welt. Und heute ist es so, dass ich immer noch arbeite in diesem Verlag und in der Plattenfirma und dass jetzt alles digital ist eigentlich. Ja? Also wir haben kein Schallplattenlager mehr, wir haben keine physische CD, die wir veröffentlichen, sondern es ist alles digital auf Spotify und Amazon und iTunes und wie sie alle heißen. Und das läuft alles übers Internet.
Ja, und ist das gut für dich?
Ich finde es spannend, weil ich von überall aus arbeiten kann. Ich nehme meinen Laptop mit, eine Festplatte und kann auf der ganzen Welt Sachen lizenzieren, was ich jetzt auch gerade gemacht habe. Ich habe eine Band aus dem Iran lizenziert, die sich bei uns gemeldet haben, eine Rockband. Und da kommuniziert man übers Internet und die schicken mir die Sachen zu und Biografien und Bilder und was sie machen und so weiter und so weiter. Und das finde ich unheimlich interessant. Es ist so eine Freiheit da. Du kannst wirklich dich irgendwo hinsetzen, wo du Connection hast, ein WLAN oder irgendwas, ja, und kannst da arbeiten. so ein bisschen Nomadentum, dass du sagst, ich gehe jetzt da irgendwo rüber, fahre nach Indien, nach Rajasthan und setze mich in ein Internetcafé und mache meinen Job. Es geht.
Verrückt eigentlich.
Ist verrückt, ja. Aber es ist toll. Ich finde es toll. Ich war immer Musiker und werde es immer bleiben und habe diese 15 Jahre, die ich beim SDR war, genossen. Das war super Zeit, habe viel gelernt. Aber den anderen Beruf, den ich dann ergriffen habe, neben meinem eigenen Musikmachen, das war schon interessanter. Und auch die Zeit konnte ich mir anders einteilen. Weißt du, wenn du hier arbeitest beim Sender, musst du ja gewisse Zeit hier sein. Und du musst dann anwesend sein, ob es Sinn macht oder nicht. Und das war für mich nicht die Welt, die ich brauche, um vernünftig was zu machen zu können. Ne?
Ja, muss man aber können, das, was du noch kannst. Ne? Das ist ja auch ein Talent, was du hast, was nicht jeder hat. Ne?
Ja, weiß ich nicht. Ich kann das jetzt nicht so beurteilen, ob das ein Talent ist oder ob das einfach ein Muss ist, wenn man das so machen möchte, auch durchziehen. Ist natürlich nicht einfach, selbstständig zu sein und da sein Geld zu verdienen. Das ist nicht so einfach. Es gibt Höhen und Tiefen. Ja? Aber es hat sich durch die Situation mit dem Internet für uns hat sich's vereinfacht. Ich brauche wesentlich weniger Zeit für diese Sachen zu organisieren als früher. Du musst dir vorstellen, wenn du eine CD veröffentlicht hast früher, dann musst du das Cover-Artwork machen. Voll. Ja, also Rückseite vorne und Texte und alles Mögliche. Du musst ein Lager haben, du musst die Herstellung machen. Es gab Zeiten, wo wir 4 Tonträger veröffentlicht haben. Einmal Kassette, einmal Single, einmal Maxi-Single und einmal die CD. Das sind ja alles Drucksachen zum Arbeiten. Es war ein riesen Kostenaufwand für eine Produktion. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Heute macht eine Frontseite, hast deine Musiktitel und stellst die. Wir haben einen Zugang auf eine amerikanische Plattform. Und dann sage ich ganz genau, was ich will, den Preis, das Land oder in 240 Ländern, wie ich will, und bestimme den Zeitpunkt, wann es veröffentlicht wird und drücke auf den Knopf, dann ist es draußen.
Irre. Und andererseits sind aber auch die Verdienstmöglichkeiten für die Künstler jetzt andere geworden. Früher hast du an jeder CD, an jeder Schallplatte was verdient. Heute kriegst du Centbeträge für so ein Streaming von einem Song. Also
ja, natürlich.
Wie soll ein Künstler sein Brot verdienen?
Ja, das stimmt nicht ganz. Es stimmt natürlich, dass du sagst, Centbeträge. Aber wir arbeiten mit einem Frankfurter Pianisten zusammen, den Christoph Spendl, der ist Professor an der Hochschule. Und der hat einen Titel aufgenommen von Frank Sinatra, My Way. Eine Coverversion quasi, auf Piano Solo. Die hat am Tag 2 Millionen Zugriffe auf Spotify. Und der sagt, er hat noch nie so ein gutes Gefühl gehabt, Musik zu machen, weil darüber kommt natürlich auch Geld zurück. Also man muss natürlich das Richtige machen.
Ja, und also, einen Hit haben, ne?
Ja, einen Hit haben ist eine andere Geschichte. Das ist dann noch mehr. Aber für einen Jazzmusiker ist das natürlich, er hat gesagt, besser kann es mir gar nicht gehen, wie es im Augenblick geht. Weil früher war jede CD, weißt, wenn die dann liegen bleibt oder zurückkommt oder nicht verkauft ist, dann funktioniert das nicht mehr. Heute ist das Ding im Netz und es ist immer im Netz. Und plötzlich finden die Leute Musik, die sie normalerweise nie gekauft hätten. Klar, natürlich sind Konzerte interessant, aber für einen mittleren Künstler ist ein Konzert nicht mehr so witzig, wenn er gegen die Tür spielt und kommen 30 Leute.
Richtig. Und das ist ein Problem, ja?
Ja, ist ein Problem, aber auf der anderen Seite hat er die Möglichkeit, Musik ins Netz zu stellen und damit sein Geld zu verdienen. Das geht auch.
30 Jahre Hitparade. History. Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1.